Hallo und herzlich willkommen zum Two-Minute-Drill, dem American-Football-Podcast für zwischendurch. Mein Name ist Philipp und mit mir dieses Mal nicht dabei ist tatsächlich wieder Luca. Ich sitze also wieder alleine vorm Mic und darf mir hier gemeinsam mit euch richtig einen abcringen. Irgendwie habe ich mich immer noch nicht dran gewöhnt, muss ich sagen, alleine aufzunehmen. Vor allem dann die ganze Zeit meine eigene Stimme zu hören, mir selber beim Monolog zuzuhören. Ist irgendwie so eine bisschen weirde Situation, kann ja jeder gerne mal ausprobieren, wenn er möchte, sich auch mal in so eine Situation bringen. Ich check halt einfach nicht, muss ich ehrlich sagen, wie zum Beispiel YouTuber oder Podcaster, die alleine sind, wie man das halt aushält, so die ganze Zeit für eine halbe Stunde, Stunde mit sich selber zu reden. Ich finde es komplett weird, aber wir kämpfen uns da heute nochmal durch, denn wir wollen wieder auf die Fantasy-Spieler bzw. die Rookies schauen für Fantasy, die dieses Jahr in die Liga gekommen sind. Nachdem wir ja letzte Woche die Wide Receiver abgehandelt haben, gehen wir jetzt rein in die Running Backs. Und die Running Backs sind ein bisschen dankbarer für Fantasy, kann man schon mal ganz ehrlich sagen. Denn ich denke, jeder weiß, Running Back ist die wertvollste Fantasy-Position. Es braucht einfach für jedes Fantasy-Team circa so viele Running Backs wie Wide Receiver. Aber es gibt einfach nicht so viele relevante Running Backs wie relevante Wide Receiver. Deswegen gehen die Running Backs halt auch in den früheren Runden. Receiver kann man spät noch viel finden. Receiver ist die Position, die man über das Waiver Wire besser adressieren kann. Deswegen ist wirklich Running Back die Position, wo man ja das Auge beim Draft drauflegen sollte. Ich hoffe, euch hat die Receiver-Folge vom letzten Mal auf jeden Fall gefallen. Es ist für mich immer so super schwer, selber einzuschätzen, wie gut das ist, was ich abgeliefert habe, beziehungsweise meine Performance, wenn ich hier alleine vor Mike sitze. Luca fand es ganz gut. Ich hoffe, ihr fand's, hat euch jetzt auch gefallen. Immer gerne Feedback dalassen. Es gibt ja jetzt bei Spotify dieses neue Q&A-Tool. Da könnt ihr gerne reingehen. Da wird immer die automatische Frage generiert, wie ihr diese Folge gefunden habt. Das könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne beantworten. Das wird uns dann immer direkt neben der Folge angezeigt. Eure Antworten dahingehend. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, um uns maximal zu supporten, auf Spotify den Podcast abonnieren, 5 Sterne dalassen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. So helft ihr uns am meisten. So, und ich würde sagen, dann gehen wir auch nicht lange rein hier in die Running Backs, beziehungsweise schnack nicht lange rum, der Satz hat irgendwie nicht so viel Sinn ergeben, juckt. Wir gehen rein in die Running Backs einfach. Also es wurden 18 Running Backs im 2023er Draft gedraftet. Davon habe ich 7 für Fantasy irrelevant erklärt. 3 davon habe ich als Deep Sleeper und 2 habe ich euch als Sleeper mitgebracht. Und wer gut in Mathe ist, weiß, dass es jetzt noch 6 Running Backs gibt, die es dann tatsächlich ins finale Ranking geschafft haben. Kleine Kritik eurer Seite an der letzten Folge. Der Teil mit den Spielern, die ich für irrelevant halte, könnte ich ein bisschen kürzer fassen. Hier ist es ein bisschen leichter, weil es sind, wie gesagt, nur 7 Stück. Deswegen gehen wir die einmal schnell durch. Komplett irrelevant für Fantasy sind Rashawn Johnson, der Running Back von Chicago, in der 4. Runde gedraftet von Texas. Ja, Chicago, Depth-Chart-Situation ganz einfach. Israel Abanikanda von Pitt, der zu den Jets gegangen ist. Ich meine, die Jets haben Breece Hall, der nach einem starken Rookie-Jahr zurückkommt. Dahinter haben sie Davis. Michael Carter natürlich, Entschuldigung. Der halt dann für die harten und kurzen Downs da ist. Aber Nikanda wird da wahrscheinlich keine große Rolle spielen, wird irrelevant für Fantasy sein, wenn sich keiner in diesem Jets Running Back Room verletzt. Ebenfalls irrelevant, Evan Hull von Northwestern, der zu den Colts gegangen ist. Ich meine, Jonathan Taylor und du hast jetzt einen Rushing-Style Quarterback, da brauche ich glaube ich auch nicht mehr viel zu sagen. Auch irrelevant, Chris Rodriguez Jr. in der 6. Runde von Kentucky zu den Commanders. Da gibt es ja aktuell im Camp das Battle zwischen Antonio Gibson und Brian Robinson. Also da machen oder da spitzen wir eher die Ohren und ziehen uns alle News rein, wer das gewinnen könnte. Denn es wirkt tatsächlich diese Saison wieder so, als hätte Gibson in der neuen Bienemy Offense tatsächlich wieder die Edge gegenüber Brian Robinson und könnte wieder eine prominentere Rolle in dieser Commanders Offense kriegen. Also da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie sich das ausspielt. Ich mache doch kein Hehl draus. Für mich ist Antonio Gibson der viel talentiertere Spieler als Brian Robinson, da bin ich auch ehrlich. Zach Evans, 6. Runde, Ole Miss zu den Los Angeles Rams, auch aufgrund von Depth Chart, Cam Akers, Sonny Michel, Kyren Williams, den wir dieses Jahr das erste Mal sehen. Depth Chart-Situation macht ihn irrelevant. Dann haben wir noch die beiden 7th-Runden-Pick, Lou Nichols und Kenny Intosh. Nichols zu Green Bay, Aaron Jones und AJ Dillon, mehr brauche ich da nicht sagen. Kenny Intosh als Receiving Back in die Seattle Seahawks Offense. Ja, die Seahawks haben Kenneth Walker und Zach Charbonnet als primäre Runner. Ich habe kurz überlegt, ob er vielleicht ein Sleeper-Kandidat ist, aber ich finde, der Receiving Back aus der Seattle Offense, der wird keine Relevanz haben ohne Verletzungen. Und dann sind wir auch schon angekommen beim Ranking. Und da habe ich es mir nicht so einfach gemacht. Ich habe wirklich die Spieler sehr viel hin und her geschoben, weil ich mir da gar nicht so sicher war, wie sie mir wirklich am Ende gefallen. Ich bin nicht so ganz zufrieden, weil ich einen Spieler nicht auf dem letzten Platz habe, den ich eigentlich weniger mag als den Spieler, den ich auf dem letzten Platz habe. Letzter Platz, wie schon gesagt, sind ja 6 Spieler, deswegen ist es meine Nummer 6 und das ist Deuce Vaughn von den Cowboys, kommt von Kansas State, hat ja dieses, sag ich mal, berührende Draft-Video gehabt, wo er mit seinem Vater, der ja beim Cowboys im Staff ist, telefoniert hat und dann viele Tränen sind geflossen. Ich fand es auch ganz nett, muss ich ehrlich sagen. Deuce Vaughn ist meine 6. Ich glaube, man könnte Deuce Vaughn sogar höher haben, wenn man Rookie Running Backs für Fantasy rankt. Ich finde tatsächlich auch, bei den Running Backs kann man besser Demons oder Diamonds finden als bei den Wide Receivers. Weil es einfach viel mehr Spieler gibt, finde ich, die wirklich, wirklich interessant sind. Einfach, du musst einfach Running Backs finden, gerade irgendwie so Running Backs, die nach Running Back 30 gedraftet werden, die irgendwie noch Impact haben. Das ist halt viel mehr wert als Late-Runden-Right-Receiver zu finden, muss man ehrlich sagen. Deswegen ist Deuce Vaughn auf jeden Fall ein Name, den ich interessant finde. Er ist halt ein kleiner Paceback. Aber er trifft auf dem Backfield mit Tony Pollard, der die Nummer 1 sein wird und auch sehr interessant ist für Fantasy dieses Jahr. Sprechen wir vielleicht in einem anderen Format nochmal drüber. Malik Davis und Ronald Jones. Ich stelle mir dieses Cowboys-Backfield folgendermaßen vor. Tony Pollard wird das Workhorse sein und Deuce Vaughn wird der Change of Paceback sein. Das klingt jetzt ja natürlich erstmal so, als würde Deuce Vaughn jetzt nicht unbedingt die meisten Touches und Carries bekommen. Aber jetzt gehen wir mal wirklich in den Breakdown rein. In der 2023er Saison hatte Ezekiel Elliott 231 Carries, 17 Catches, und Pollard hatte 192 Carries mit 39 Catches. Elliott in 17 Spielen, Pollard in 16 Spielen. Auf jeden Fall hatte Elliott nochmal 40 Touches mehr als Pollard. Und diese Touches wird Pollard fressen, gerade die Carries. Aber wenn man das zusammenrechnet, dann sind wir bei Elliott und Pollard trotzdem bei 2 Running Backs, die zusammen 423 Rushing Attempts und 56 Catches aus dem Backfield unter sich aufgeteilt haben. Ist Pollard ein Back für 300 plus Touches? Ich glaube, das ist eine Frage, das wissen wir einfach nicht. Und gerade Elliott hat vor allem im letzten Jahr die schweren Downs gegen Stacked Boxes übernommen, die Early Downs, wodurch Pollards Yards per Carry-Zahlen, die ja im letzten Jahr wirklich, wirklich überragend waren, ein bisschen aufgeboostet wurden, muss man auch ehrlich sagen. Pollard ist ein super explosiver Allround-Back mit viel Big-Play-Upside, was ihn halt auch bei den Fantasy-Boards dann weit nach oben spülen wird. Aber wir haben halt von Pollard noch keine Saison mit 200 plus Touches gesehen. Ich finde, Pollard hat irgendwie auch nicht diese Physis, die du dir von so einem klassischen 300, 350 Attempts Bellcow Running Back erwartest. Wie halt zum Beispiel Jonathan Taylor, Derrick Henry oder Josh Jacobs. Ich meine, wenn du die nebeneinander stellst, Pollard sieht halt vom Spielertyp, das siehst du ihm physisch ja schon an, dass er halt einfach nicht dieser Typ Running Back ist. Deswegen glaube ich nicht, dass von diesen 403 oder sagen wir mal 420 Touches, die jetzt neu aufzuteilen sind, dass da Pollard so viel übernehmen kann, dass da Deuce Vaughn, sag ich mal, was Touches angeht, untergehen wird. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Deuce Vaughn zusammen mit Malik Davis und Ronald Jones, die er hoffentlich in die Tasche stecken sollte, beide, weil da ist nicht viel Qualität im Running Back Room, die es für ihn zu schlagen gilt. dass er die in die Tasche steckt und dann hinter Pollard die zweitmeisten Touches aus dieser Cowboys-Offense mitnimmt. Gerade durch das Big Play-Potenzial ist Juice Warren mit Abstand der interessanteste Running Back hinter Pollard. Der hat halt noch dieses Upside als Home-Run-Hitter, was ihn für Fantasy, finde ich, richtig interessant macht. Es würde mich aber auch nicht wundern, wenn wir von Deuce Warren halt diesen Slow Start sehen und wir halt wirklich die ersten Wochen uns noch mit ein bisschen Ronald Jones dazwischen begnügen müssen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Pollard wird die Early Downs spielen. Pollard wird 300 Touches machen, 300 Rushing Attempts machen und dann halt seine 40 Targets dazu. Und ich glaube, dass der Großteil vom Rest halt bei Deuce Vaughn hängen bleibt. Und ich glaube, daher ist er wirklich so eine nette, komplementäre Rolle als dein vierter Running Back auf dem Roster. Vielleicht sogar über die Saison, spät in der Saison, Upside zum dritten Running Back, wenn er wirklich konstant diese Big-Play-Waffe in der Cowboys-Offense sein kann. So viel zu Deuce Vaughn. Bei ihm macht mir halt noch so ein bisschen Angst, dass er halt selber einfach nicht die Physis mitbringt, die ich halt eigentlich ganz gerne neben Tony Pollard hätte. Aber ich glaube einfach nicht, dass ihnen ein Running Back aus dem Cowboys Backfield gefährlich werden kann. Deswegen meine Nummer 6, Deuce Vaughn. Auch ein Spieler, den ich spät nehmen würde im Draft. Also den muss man auch auf jeden Fall nicht überdraften, aber das ist so ein Back, den man, sage ich mal, nachdem 30 Backs schon vom Board gegangen sind, den man da dann so langsam nehmen könnte. Vielleicht sogar schon ein bisschen vorher. Meine Nummer 5 ist Dwayne McBride von UAB zu den Minnesota Vikings. Die Vikings haben aktuell auf Running Back Alexander Mattison, der die Nummer 1 als Nummer 1 ins Camp gehen wird. Dann hast du mit Ty Chandler noch den Speedback, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, und Kini Nwangu, der so ein klassischer Returner ist. McBride hat kein Elite-Speed und keine großen Fähigkeiten als Receiver. Den Zahn muss man, glaube ich, jedem direkt ziehen. Ist aber wirklich ein guter Contact-Runner und in einem Backfield, in dem ein Alexander Mattison der aktuelle Starter ist, ist das Backfield wirklich wide, wide open für Competition. Es könnte gut sein, dass McBride sich den Early-Down-Back-Spot von Mattison schon früh in der Saison sichert, weil ich will es nicht klingen wie ein Mattison-Hater. Ich finde, wir haben von Mattison in seiner NFL-Karriere jetzt wirklich oft genug gesehen, dass er gerade mit den harten oder mit den frühen Downs als Runner struggelt. Da ist er einfach nicht effektiv, da ist er einfach nicht produktiv. Für mich ist Alexander Mattison kein besonderer Running Back, gerade kein harter Runner. Da finde ich so einen Spieler wie Dwayne McBride viel, viel interessanter und ich finde auch die Mischung zwischen Dwayne McBride und dann halt im One-Two-Punch mit Ty Chandler, der halt dann als Speedback reinkommt, finde ich irgendwie interessanter, als wenn ich Mattison und McBride zusammen aufstellen würde. Ich finde, die Kombi macht sowieso, die macht mir nur Bauchschmerzen, weil dann hast du irgendwie so Mattison, der halt nicht den Speed hat von einem Chandler, aber auch nicht die Contact Balance und Physis, die ein McBride mitbringt. Mattison ist für mich einfach kein besonderer Running Back. McBride ist für mich auch kein besonderer Running Back, aber ich finde, die Rolle von McBride ist für mich einfach klarer und macht für mich halt auch einfach, sag ich mal, mehr Sinn. Also ich würde halt die Early Downs mit McBride laufen, wenn du obvious Running Downs hast, dann sind das für mich Situationen, wo ich die Ray McBride raushole. Bin ich in der Red Zone, sind das Situationen, wo ich die Ray McBride raushole. Dann tue ich dazu Chandler rein und dann sehe ich halt nicht, wieso man Alexander Mattison brauchen sollte. Wie gesagt, für mich ist Alexander Mattison kein besonders interessanter Running Back. Auch für Fantasy dieses Jahr nicht. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass wir mit Dwayne McBride vielleicht sogar den Running Back der Minnesota Vikings gesehen haben. Und in der 7. Runde wurde er gedraftet, muss man sich mal geben. Der vielleicht nach der Saison mit den meisten Rushing Attempts rausgehen könnte aus dieser Saison. Denn er ist für mich einfach der bessere Runner als Mattison. Ich habe mir jetzt viel im Kreis gedreht, um immer wieder das Gleiche zu sagen. Ich sehe Dwayne McBride als Runner vor Mattison. Das ist auch eine Situation, wo wir aufs Camp hören müssen. Es kann sein, dass Mattison als Nummer 1 in die Saison geht. Dann ist jeglicher Dwayne McBride-Hype komplett vorbei. Aber es könnte diese Situation zum Beispiel im ersten Antonio Gibson-Jahr sein, wo sich dann der Late-Round-Rookie oder ich glaube Gibson war undrafted, bin ich mir nicht ganz sicher, wo sich dann der Late-Round-Undrafted-Rookie den Running-Back-Spot holt, weil einfach die Competition zu schlecht ist. Und das ist halt eine Situation, die ich mir in Minnesota gut vorstellen kann. Wir kommen gleich noch zu einem Spieler, für den das Argument auch gilt. Und die Rushing Defenses in der NFC North sind halt wirklich ein Snack. Ein bisschen muss man auch auf Schedule schauen. Also ich meine, gerade gegen Running Backs sind die Defenses in der NFC North echt schwach aufgestellt. Macht Dwayne McBride nur noch interessanter. Da ist wirklich ein Spieler, den würde ich mir sehr, sehr genau unter die Lupe nehmen übers Camp, wenn ich ihr wäre. Also werde ich auch selber machen, obviously. Sehr, sehr interessanter, also wirklich hochinteressanter Spieler. Meine Nummer 4 ist ein Spieler, den ich eigentlich uninteressanter finde als meine 5 und 6, muss ich ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn sonst hin tun soll. Und das ist Zach Charbonnet von UCLA zu den Seattle Seahawks. Wir haben jetzt Kenneth Walker und Charbonnet. Charbonnet als Nummer 2. Dann haben wir DJ Dallas und Kenny McIntosh. Kenny McIntosh als klaren Receiving Back. DJ Dallas auch eher so als Third Down Spezialist. Zach Charbonnet und Kenneth Walker sind ein ähnlicher Typ Running Backs. Das sind halt beides wirklich, wirklich gute Runner. Ich habe nochmal meine Draft-Notizen geschaut. Ich mochte Kenneth Walker ein bisschen mehr als Zach Charbonnet, aber jeder, der unseren Draft-Content gehört hat, in den ihr natürlich immer noch sehr gerne reingehen könnt, weiß, dass ich ein riesen, riesen Zach Charbonnet-Fan bin. Ich habe ja bei ihm auch tatsächlich ein bisschen mehr im Gesamtpaket gesehen, als wir bei Kenneth Walker letztes Jahr gesehen haben. Ich fand das Gesamtpaket von Charbonnet gut. Wenn man Charbonnets Talent betrachtet, ist er ein Early-Fantasy-Target, aber durch die Situation, in die er jetzt gelandet ist, ich glaube, er ist ein ganz klassischer Late-Round-Flyer, bei dem wir schauen, was wir gedraftet haben. Also so würde ich ihn handhaben. Es kann natürlich auch sein, dass die Seattle Seahawks, die ja echt ein Run-Heavy-Team sind, es hinkriegen, zwei Running Backs so Fantasy-relevant zu machen, dass die jede Woche um die 10 Punkte liefern. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass Zach Charbonnet ein wirklich stabiler Handcuff zu Kenneth Walkers Punkten ist. Also Kenneth Walker eher mehr schadet, als dass es Zach Charbonnets Value, also dass Zach Charbonnet wirklich Value für Fantasy entwickelt. Deswegen, ich bin irgendwie unzufrieden mit Zach Charbonnet auf meiner Nummer 4, deswegen mache ich lieber weiter mit dem Spieler, der wirklich viele Emotionen in mir weckt und bei dem ich, glaube ich, viel, viel, viel zu hoch bin. Aber das wird der Fantasy Draft dann zeigen, denn meine Nummer 3 ist Devon Achane von Texas A&M zu den Miami Dolphins. Ja, die Dolphins haben jetzt Raheem Mostert, Jeff Wilson Jr., Devon Achane und Myles Gaskin. Bis auf Myles Gaskin sind die anderen drei, es ist dreimal der gleiche Running Back Typ. Faszinierend, wie klar wirklich die Dolphins einen gewissen Scheme Fit auf Running Back suchen. Und ich meine, Myles Gaskin ist ja sowieso so ein Kandidat, der vielleicht das endgültige Team nicht mal schaffen könnte am Ende der Saison. Ich denke, Mostert wird die Saison als Runner mit den meisten Touches beginnen, vor allem in den ersten Wochen. Aber wenn man sich jetzt die Verträge von Mostert und Wilson für die Dolphins anschaut, das sind quasi beides Einjahresverträge. Also man plant nicht langfristig mit Mostert und man plant auch nicht langfristig mit Wilson. Also Devon Achane soll die Zukunft des Miami Dolphins Backfield sein. Und er ist halt, wie gesagt, er ist dieser Speed-Outside-Zone-Back, absoluter Scheme-Fit. Und ich meine, du nimmst ihn in der dritten Runde, du wirst langfristig auf jeden Fall mit ihm planen. Er ist der Spieler, der am besten zu den Dolphins passt. Und wenn ich eins gelernt habe in meinen vielen Jahren, in denen ich Raheem Mostert beliebt habe, für ihn in Fantasy beliebt habe, dass er wirklich, wirklich nicht viel auf dem Feld steht. Und das ist halt bei ihm immer so frustrierend, gerade bei Fantasy. Raheem Mostert ist, was Availability angeht, wirklich gar nichts. Muss man ja leider so sagen. Ich war immer gehypt auf Mostert, jetzt shiftet mein Hype so ein bisschen zu Devon Achane rüber, weil das Szenario, das ich jetzt einmal zeichnen würde, ist, Achane übernimmt das Miami Backfield, sobald Mostert einmal länger ausfällt. Sei es 3-4 Wochen und sobald er weg ist, wird er das übernehmen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er vielleicht auch einfach mehr Spritzigkeit mitbringt als ein alternder Mostert. Da bin ich mir fast sicher, dass wir, wenn Mostert wirklich nochmal in so eine Situation kommt, wo er mehrere Wochen ausfällt, was nicht unwahrscheinlich ist, wie gesagt, dass wir dann Achane reinrotieren sehen, eher als Jeff Wilson, weil ich finde, Jeff Wilson ist kein besonderer Running Back, dass wir dann Achane reinrotieren sehen und dann auch nicht mehr rausrotieren sehen. Er ist so ein Spieler, den würde ich mir auf jeden Fall als mal irgendwie meinen vierten Running Back auf die Bank setzen. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass die zusammen, also Mostert und A-Chain, dass die zusammen halt jeweils konstant so um die 10 Punkte produzieren könnten. Und dann hast du halt einen soliden, konstanten Running Back on a weekly basis. Den kannst du dann reinrotieren, wenn du ihn brauchst, wenn du einfach den Floor brauchst. Mostert und er haben für mich beide jetzt nicht das höchste Upside. Das ist immer so ein bisschen, wenn das Ceiling gecapped ist, dann kann sich die Vorfreude immer nur so ein bisschen in Grenzen halten. Trotzdem, wenn Mostert raus ist, dann hat A-Chain auch das Ceiling und dann finde ich den auch richtig, richtig interessant. Wo würde ich A-Chain nehmen? Auch so um den Running Back 30 Spot. Das würde ich jetzt noch kurz dazu sagen, bevor wir zu den beiden Granaten kommen. Denn es gibt in diesem Running Back Draft, ich habe schon ins ADP reingeschaut, es gibt zwei Top 15 Running Backs, die dieses Jahr gedraftet wurden. Für mich sind es auch eigentlich beides Top 10 Running Backs, so mehr oder weniger. Wir kommen erstmal zur Nummer 2, die ich in vielen Portalen auch tatsächlich als Nummer 1 gesehen habe und ich weiß halt, woher das kommen kann. Trotzdem, meine Nummer 2 ist Jahmyr Gibbs von den Detroit Lions, gedraftet von Alabama. Gibbs ist jetzt schon die Nummer 1 auf dem teaminternen Depth-Chart gelistet. Dahinter David Montgomery und Craig Reynolds. Dazu hat man jetzt noch Justin Jackson geholt im Camp. Jahmyr Gibbs wird direkt ein Top 15 Running Back für Fantasy sein. Ich finde, da führt gar kein Weg dran vorbei. Da kann man wirklich alles drauf verwetten. Das liegt zum einen daran, dass die Lions Offense halt so run-heavy ist und zum anderen auch daran, ich habe es ja schon angesprochen, du spielst insgesamt 6 Spiele in der NFC North gegen jedes Team 2-mal und jedes Team aus der NFC North, gegen das du spielst, hat halt eine schlechte Run-Defense. Damit hast du schon mal 6 easy Matchups in deinem Fantasy-Jahr, was dann schon so gut wie ein halbes Fantasy-Jahr ausmacht. Aber zum anderen liegt es auch einfach an Jahmyr Gibbs' Skillset. Er ist halt dieser Spieler mit dem Elite-Speed, mit den Elite-Qualitäten als Receiver, die wir ja auch auf Tape gesehen haben. Da waren Luca und ich uns ja auch einig wie sonst nichts, dass er ist halt einfach so ein guter Receiver. Der war der beste Receiver der Alabama Offense. Das ist der Running Back-Typ, den man in Detroit haben wollte. Das hat man ja auch sich dann teuer bezahlt mit dem First-Round-Pick. Ich glaube, Jahmyr Gibbs wird mehr Touches sehen als DeAndre Swift, das die letzten 2 Saisons getan hat. Und trotzdem glaube ich, dass Gibbs halt ein ähnlich hohes Value an Touches haben wird. Receptions sind einfach so viel wert für Running Backs im Fantasy Football. Auch wenn Montgomery jetzt die Kurz- und Early Downs läuft und Gibbs vielleicht in der Snapshare sogar weniger Snaps gesamt kriegt als Monty, ist er trotzdem für Fantasy der wertvollste Running Back aus der Lions Offense. Und du willst halt Running Backs aus der Lions Offense. Selbst Monty wird Fantasy-Relevanz mitbringen in diesem Jahr. Das haben wir auch letztes Jahr bei Jamal Williams gesehen. Jahmyr Gibbs ist für mich mein Running Back 12 in meinem aktuellen Ranking für Fantasy, was ihm halt zum Spieler für die mittlere zweite Runde macht. Ich glaube, ich bin ein bisschen höher als ihm bei der Konsens oder als der Konsens. Aber wenn ihr ihn als 15. Running Back vom Board nehmen könnt, Ende zweite Runde, frühe dritte Runde, dieses Value wird ihr euch auf jeden Fall zurückzahlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jahmyr Gibbs außerhalb der Top 15 der Running Backs landen wird nach dieser Saison. Wir haben es ja jetzt auch bei Swift die letzten Jahre gesehen. Swift hatte letztes Jahr auch den geringeren Target oder den geringen Touches-Share gegenüber Jamal Williams in gewissen Phasen der Saison. Da hieß es ja mal, Swift wird geschont, bla bla. War ja Pustekuchen am Ende. Trotzdem hat man einfach gesehen, wie viel wertvoller Swift Touches waren. Das war trotzdem der relevantere Back für Fantasy über weite Phasen der Saison, bis er halt dann verletzungsbedingt ein bisschen raus war. Das sehe ich halt bei Jahmyr Gibbs auch. Wenn der halt ein Big Play hittet, dann hat er wahrscheinlich schon seine 3 Punkte. Wenn es einen Touchdown will, hat er schon 10 Punkte wahrscheinlich instant drin. Der hat einfach ein Ceiling, das ist through the roof. Ich finde, der Floor ist immer noch relativ sicher, weil er einfach, auch wenn er weniger Touches sieht als David Montgomery, wird er in der Lions Offense absolut genug Touches sehen, um halt Fantasy-relevant zu sein. Deswegen, solider Floor, super hohes Ceiling hat er für mich. Wie gesagt, ich habe ihn aktuell in meinem Ranking schon an der Top 10 dran mit Running Back 12 für Fantasy. Ich kann mir auch vorstellen, dass er da noch reinrutschen könnte, weil ich habe da noch so ein paar Namen, bei denen ich fast mir skeptischer bin als bei Jahmyr Gibbs. Also vielleicht in 1,5 Monaten ist er bei mir schon ein Top 10 Fantasy Running Back. Also wahrscheinlich kein Geheimtipp. Wie gesagt, ADP ist Running Back 15. Das ist für mich tatsächlich schon der Floor, den du mit Jahmyr Gibbs kriegst. Also ich würde den definitiv sogar noch höher nehmen als 15. Wenn ihr den auf 15 nehmt oder später, finde ich, habt ihr da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Pick gemacht. So, die Nummer 1 ist jetzt ziemlich obvious und das ist Bijan Robinson von Texas. Und er ging zu den Falcons. Bijan ist auch, wie Jahmyr Gibbs, jetzt schon die Nummer 1 auf dem Depth-Chart. Dahinter haben sie noch Cordarrelle Patterson und Tyler Algier. Ich meine, was soll man zu Bijan Robinson noch sagen? Bijan entert die Liga als Elite-Fantasy-Running-Back. Atlanta wird den Ball laufen und laufen und laufen. Und Bijan Robinson ist wirklich gut darin, den Ball zu laufen. Die Falcons sind letztes Jahr so viel gelaufen, dass sogar Tyler Algier ein produktiver Running Back für Fantasy war. Und Tyler Algier ist wirklich kein besonderer Running Back. Cordarrelle Patterson wird halt seine besonderen Touches in seiner besonderen Situation kriegen. Aber Bijan Robinson wird Day One eine echte Macht sein. Hinter McCaffrey, Josh Jacobs, Ekeler, Henry und Nick Chubb. Danach nehme ich Robinson aktuell als Running Back Nummer 6, also in der Mitte der ersten Runde bei Fantasy. Ich glaube, da ist das Ceiling für ihn, aber auch sein Floor im Draft. Wenn Bijan sich nicht verletzt, ist er für mich eine Garantie, dass er die Top 10 bei Fantasy knackt. Wenn nicht sogar in der Top 8 auf jeden Fall gesetzt sein sollte, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Der wird mit Touches zugemüllt werden und wir wissen ja, dass er ein talentierter Running Back ist. Also er wird aus den Touches auch was machen. Und wenn der dann Carry nach Carry nach Carry kriegt, der wird halt so stumpf seine Punkte machen. Und ich meine, wir haben es letztes Jahr in Atlanta gesehen. Die wollten über alles drüber laufen. So haben sie ihre Spiele gewonnen. Sie haben nicht gerade wenig Spiele gewonnen, wenn sie eine ähnliche Saison wie letztes Jahr spielen könnten oder können. Dann wird der Running Back Bijan Robinson sehr, sehr hohes Value für Fantasy mitbringen. Ich finde, Bijan ist so safe wie kaum ein anderer Back für Fantasy. Jetzt auch außerhalb von den Rookie-Backs. Also direkt hinter den obvious Top-Backs würde ich Bijan Robinson picken. Das finde ich auch eigentlich relativ leicht. Ich habe halt sehr gerne einen Running Back, der halt diesen safen Floor hat. Dadurch, dass er einfach so gut wie jedes Rushing-Attempt in seiner Offense erntet. Aber du hast bei Bijan halt dann auch immer so dieses Passing-Upside, weil der kann auch als Receiver aus dem Backfield natürlich anderes Niveau als jetzt zum Beispiel Jahmyr Gibbs. Aber auch da kann er noch Schaden anrichten. Klar, sie haben Cordarrelle Patterson, der halt viele, viele Running Back Receiving Targets klauen wird. Also Bijan ist, ich weiß gar nicht, ich hoffe, den in irgendeiner Liga zu kriegen, weil ich den echt gerne mal haben würde, aber das ist so obvious. Ich meine, das ist einfach zu klar, dass es failed. Bijan Robinson, mein Nummer 1 Rookie Running Back für Fantasy, aktuell mein Running Back Nummer 6 in meinem Ranking. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu der bisschen spannenderen Kategorie und das sind die Sleeper und wir kommen zu meinen Deep Sleepern. Da habe ich euch ja, wie gesagt, 3 mitgebracht und wir fangen mal mit dem uninteressantesten an, würde ich sagen. Und das ist Kendre Miller, Drittrunden-Pick der Saints von TCU. Die Saints haben aktuell in ihrem Depth-Chart Alvin Kamara, Jamal Williams und Duane Washington. Alvin Kamara und Jamal Williams haben gut bezahlte Contracts und werden der One-Two-Punch der Saints-Offense sein. Dennoch haben die Saints Miller in der dritten Runde genommen. Und Luca und ich mochten Miller als Runner wirklich sehr, sehr gerne pre-Draft. Kann er sich mit seinem Talent dieses Jahr durchsetzen? Ich glaube eher nicht. Aber Kendre Miller ist auf jeden Fall ein Name, den wir für nächstes Jahr auf unsere Zettel schreiben müssen. Und ich wollte halt, dass wir dieses Jahr schon mal über ihn reden. Weil er ist der Saints Drittrundenpick. Jamal Williams, klar, hat jetzt einen 3-Jahres-Vertrag bei den Saints bekommen. Alvin Kamara ist irgendwie immer Bad Vibes in letzter Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Immer wenn Alvin Kamara News kommen, sind das eher Bad Vibes. Ich finde, Kendre Miller könnte ein sehr, sehr interessanter Back fürs nächste Jahr sein. Wir machen mit einem interessanten Back fürs nächste Jahr weiter. Wir kommen zu meinem zweiten Deep Sleeper. Das ist Tajay Spears. Ebenfalls Drittrunden-Pick zu den Titans. Ist die Nummer 2 hinter Derrick Henry in dem Titans-Death-Chart. Wenn Henry sich verletzt, Tajay Spears hat sofort super krasses Fantasy-Value. Wer verletzt sich nie? Derrick Henry. Deswegen ist Tajay Spears eher ein Name, den wir fürs Jahr 2024 auf dem Zettel haben sollten, wenn dann jemand die Henry-Nachfolge antreten könnte. Ich halte ihn wirklich für unrelevant dieses Jahr für Fantasy, aber er ist halt jemand, der so ein bisschen Receiving-Upside noch mitbringen könnte. Deswegen ist es ein Spieler, den kann man sich vielleicht mal auf die Watchlist setzen. Vielleicht kann er über dieses Receiving Upside ein paar Fantasy-Punkte generieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es reicht, um ihn in dieser Saison zu rostern. Aber Tajay Spears ist trotzdem ein Name, den man auf den Zettel haben sollte im Generellen. Jetzt kommen wir zum Spieler, zu meinem letzten Deep Sleeper, den ich tatsächlich von Day One auf die Watchlist packen würde. Und das ist Eric Gray, der 5th-Runden-Pick der New York Giants. Die Giants haben Barclay und Matt Breida vor ihm im Depth-Chart. Barclays Availability ist halt ein Thema, seitdem er in der NFL stattfindet. Barclay ist ein Spieler, der wird keine 17 Saisonspiele spielen. Und wenn Barclay ausfällt, ist Eric Gray der Spieler, den wir noch eher aufstellen wollen anstelle von Matt Breida und den man deswegen auf dem Schirm haben sollte. Ich würde wetten, dass Eric Gray zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison waiver relevant ist. Denn Eric Gray ist viel eher der Bellcore-Back im Gegensatz zu einem Matt Breida und ich würde erwarten, dass er dann wirklich die Vielzahl der Carries schultern wird, wenn Barclay mal nicht zur Verfügung steht. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir an diesen Punkt in der Saison nicht kommen werden, wo Barclay vielleicht mal ein oder zwei Wochen verpasst. Und dann wisst ihr, ihr holt euch Eric Gray. Wir gehen zu meinen beiden Sleepern über und ich fange mal an mit Chase Brown von Cincinnati. 5th-Runden-Pick aus Illinois. Er ist bereits Nummer 2 hinter Joe Mixon auf dem Depth-Chart der Bengals. Und ich sage nur Samaje Perine. Perine ist weg und jetzt bei den Broncos. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Chase Brown seine Rolle als Receiving Back übernehmen wird. Es ist fraglich, wieso nicht letzte Saison Mixon als echter 3-Down-Back schon eingesetzt wurde und stattdessen immer Perine oder Evans reinrotiert wurden. Also entweder wir sehen einen Uptick in Mixons Opportunities, was dann wirklich Mixons Fantasy Value echt nochmal dick nach vorne prügeln würde, oder wir sehen halt wirklich eine Fantasy-Relevanz für Chase Brown. Das gilt jetzt früh in der Saison zu beobachten, deswegen ist Chase Brown auch ein Spieler, den, wo ich wirklich, wenn die Saison losgeht, direkt ein Auge drauf haben würde, wie sich so das Backfield bei den Cincinnati Bengals ausspielt, wie viel er stattfindet, ob er wirklich wieder wie Perine das frustrierenderweise für mich letztes Jahr als Mixon-Owner wirklich getan hat, so gut wie jeden Third-Down-Snap übernimmt. Stand jetzt würde ich Brown nicht draften, aber ich würde Brown sehr, sehr weit oben auf meiner Watchlist priorisieren. Ein Spieler, den ich draften würde, um einfach mal zu schauen, was ich habe, ist mein letzter Sleeper und für mich ein absoluter Late-Round-Flyer und das ist Tank Bigsby aus Auburn, der 3rd-Runden-Pick der Jacksonville Jaguars. Ihr kennt Luca und meine Meinung zu Tank Bigsby. Das ist kein ansehnlicher, besonderer Running Back. Aber wir schauen in den Depth-Chart rein der Jacksonville Jaguars. Da haben wir Travis Etienne als die klare Nummer 1. Bigsby ist jetzt schon die Nummer 2 bei den Jacksonville Jaguars. Dahinter finden noch Jamichael Hasty und die Ernest Johnson statt. Ja. Ob die eine große Relevanz haben, ist halt die andere Frage. Die Ernest Johnson hat ja tatsächlich bei den Browns wirklich ein bisschen Talent gezeigt. Natürlich auch hinter einer sehr, sehr guten Offensive Line. Hat gezeigt, dass er ein guter Runner sein kann. Tank Bigsby ist aber, finde ich, und da komme ich in meiner Analyse jetzt wirklich nicht drüber hinaus, das ist halt einfach der stumpfe James Robinson. Also der bringt dir ein bisschen weniger Vision, der bringt dir ein bisschen weniger Shiftiness mit als James Robinson. Ist halt so ein bisschen die Light-Version davon, was du letztes Jahr, sag ich mal, für ein Apfel und ein Ei weggegeben hast, holst du jetzt mit einem 3rd-Runden-Pick rein. Gut, muss jeder selber wissen. Travis Etienne hat nicht die Physis, um 350 Attempts zu schultern, ist ähnliche Situation wie bei Tony Pollard. Gerade die harten Yards werden Tank Bigsby-Touches sein. Ich finde es spannend zu beobachten, wie viel Value diese Rolle als Short-Yardage-Back und vielleicht als Goal-Line-Back und gegen Stackboxes in der Jaguars Offense dann wirklich an Fantasy-Value haben wird. Trotzdem ist Bixby ein Spieler, der früh relevant sein könnte, weil ich glaube, dass der wirklich schnell den Weg aufs Feld findet, weil er ist halt die Nummer 2 hinter Etienne und er ist halt einfach dieser physischere, bulligere, durch die Mitte stumpfe Running Back. Wie gesagt, ist ein richtig, richtiger Late-Round-Flyer. Sein Ceiling ist ganz klar gecapped durch Travis Etienne. Das ist kein Spieler, der die Big Plays holen wird. Aber ich bin halt gespannt, ob er halt über die Saison so einen konstanten Floor entwickeln könnte, dass ihm da durch die Fantasy-Relevanz quasi zukommt. Bixby finde ich interessant, wenn das wirklich so einer deiner letzten Picks im Draft ist. Vielleicht als fünfter Running Back und du hast dann irgendwie so den Lucky Shot und der macht dann Woche für Woche irgendwie immer um die 10 Punkte. Und du musst dir ja keine Sorgen machen, wenn du mal eine Bye-Week hast oder sowas. Das ist so die Projection, die ich so ein bisschen für ihn sehe. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich ja eben schon gesagt habe, dass Travis Etienne wirklich da 350 Rushing Attempts schultert. Deswegen glaube ich, dass Bixby genug Touches kriegen wird. Die Frage ist halt, was er mit diesen Touches kreieren kann. Was ich jetzt erstmal kreiere, ist das Ende dieser Folge, denn ich finde es, wie gesagt, seit über einer halben Stunde jetzt absolut merkwürdig, mir selber zuzuhören. Auch da können wir vielleicht die Frage mal dranhängen an diese Folge, wie ihr das so findet, wenn nur einer von uns redet. Wie gesagt, meine Perspektive ist sehr weird. Eure Perspektive, da würde mich aber auch interessieren. Was mich aber auch interessieren würde, ob ich einen Spieler eurer Meinung nach viel zu tief, viel zu hoch habe, von der Liste gestrichen habt, obwohl das für euch der ganz klare Sleeper ist, den man jetzt im Training Camp absolut im Auge haben sollte. Oder ob ich da eher so ein ganz gutes Bild eurer Meinung nach abgegeben habe. Das würde mich interessieren. Lasst es uns wissen auf Twitter @tmd_nfl_podcast. Unter der Folge sehr gerne im Q&A kommentieren, wie ihr die Folge fandet. Und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu bewerten und zu abonnieren, damit ihr auch die letzten beiden verbleibenden Fantasy Position Rankings der Rookie-Spieler nicht verpasst. Denn wir gehen nächste Woche rein in die Quarterbacks. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, die Folge ist ein Hörgenuss für euch geworden. Ich bin raus und ciao.